Liebe Gemeinde, heute Mittag bzw. Nachmittag haben wir unsere Jahresgemeindeversammlung, die jedes Jahr ja, wie der Name schon sagt, stattfindet, damit wir innehalten, damit wir zurückschauen und vorausschauen. Ich möchte an der Stelle übrigens sagen, dass nach dem Gottesdienst niemand nach Hause gehen muss. Es gibt um 11.45 Uhr, um 11:45 Uhr also ein Mittagessen für alle und um 13.30 Uhr fängt dann die Gemeindeversammlung an. Es ist wichtig heute Morgen für mich zu verdeutlichen, wofür wir als Gemeinde, wozu eine Gemeinde überhaupt da ist. Was ist ihr Sinn? Was ist ihr Ziel? Was ist ihre Identität? Wer sind wir eigentlich? In den letzten Predigten haben wir dazu einiges über das Reich Gottes gehört. In diesem Monat, im März, wird es darum gehen, wozu wir als Gemeinde, wozu wir als Christen berufen sind. Und der Anfang der Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, Vers 4 bis 6, kann uns dazu einiges mit auf den Weg geben. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. In diesem machtvollen Wort meldet sich der dreieinige Gott zu Wort. Durch den Apostel Johannes grüßt er die damaligen Gemeinden, etwa im Jahre 90 nach Christus. Was mir dabei unter anderem aufgefallen ist, was eine christliche Gemeinde ausmacht, ist ganz eng verbunden mit dem, wer Jesus Christus ist. Die Berufung der Gemeinde und Jesus hängen ganz unmittelbar zusammen. Ich möchte zunächst mit euch darüber nachspüren, wozu Jesus eigentlich berufen wurde, um dann unsere Berufung anzuschauen. Woran bestand also der Auftrag Jesu, wozu hat Gott ihn gesandt? Der Vers 5 hier gibt uns drei Etappen auf diesem Weg. Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Hier wird Jesus der treue Zeuge genannt. Das heißt nicht, dass Gott durch Jesus uns einfach nur Informationen über sich gibt, sondern die Worte, die Jesus sprach, wurden durch sein Leben bestätigt und beglaubigt. Sein Leben ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür, wer Gott ist. Originalgetreu hat der treue Zeuge Jesus uns Menschen Gott als Vater gezeigt und sein Wesen und seine Absichten uns vermittelt. Um dieses Zeugnisses willen war er bereit, am Kreuz zu sterben. Kann jemand seine Glaubwürdigkeit deutlicher unterstreichen als durch solch ein Opfer? Übrigens, das griechische Wort für Zeuge ist in dem deutschen Wort Märtyrer enthalten. Das steht hier. Jesus ist allen vorangegangen, die in allen Jahrhunderten später um Jesu willen getötet wurden, um des Glaubens willen an Jesus, die zu Märtyrern geworden sind. Also zu Zeugen, die um des Zeugnisses Jesu willen umgebracht worden sind. Die letzten Jahrzehnte sind ein trauriger Höhepunkt der Christenverfolgung, wo viele treue Zeugen für Jesus in den Tod gegangen sind. Jesus' Tod am Kreuz ist die Brücke, durch die er Gemeinschaft mit des Menschen überhaupt erst möglich gemacht hat. Wir haben vorhin das Lied gesungen, dass Jesus dort am Kreuz hängt, zwischen Himmel und Erde, diese zerrissen seien. Dadurch schafft er aber die Verbindung zwischen Himmel und Erde durch sich selbst, eine Verbindung, die es uns möglich macht, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, weil er eben für alle Menschen, wie wir eben nochmal bestätigt bekommen haben, gestorben ist, damals am Kreuz. Johannes nennt ihn dann den Erstgeborenen von den Toten, weil er der Erste ist, der von den Toten zurückgekommen ist. Und das eben nicht, um wieder zu sterben, wie damals Lazarus oder andere, die Jesus damals auferweckt hat, sondern um ewig zu leben. Der den Tod besiegt hat, Jesus, hat ihn auch für immer hinter sich gelassen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Dies ist das größte Ereignis seit der Schöpfung. Zugleich begründet dieses auch eine neue Schöpfung. Denn diesem Erstgeborenen von den Toten sind unzählige nachher gefolgt. Nachgeborene, Neugeborene, die im Glauben Anschluss an Jesus bekommen haben, hier schon neugeboren wurden zu einem neuen Leben und damit Anwartschaft auf das ewige Leben erhalten haben. Jesus beginnt eine neue Schöpfung, die sich nicht nur auf den Menschen beziehen wird, sondern die ganze Schöpfung einmal verändern und befreien wird von dem, was sie heute knechtet, vor allem den Tod. Aber es kommt noch hinzu. Jesus ist der Fürst über die Könige der Erde. Wir könnten noch sagen, der König über alle anderen Könige der Welt. Welch eine Aussage, das von sich zu sagen oder sagen zu lassen. Wie kommt Johannes dazu? Nun, er hat gehört und erlebt, dass Jesus auferweckt worden ist und seinen Platz zur Rechten Gottes eingenommen hat. Er sitzt jetzt zur Rechten der Majestät Gottes und damit höher als alle Mächte und Gewalthaber der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir müssen bedenken, dass als die Offenbarung geschrieben wurde, in Rom ein grausamer Kaiser regierte. Und in einer solchen Situation zu behaupten, Jesus ist über dem Kaiser, war eine ziemlich gewagte Behauptung. Aber die Geschichte hat es erwiesen. Nicht nur die römischen Kaiser sind gegangen, auch das römische Reich ist gefallen, viele andere Reiche auch, aber das Reich Jesu hat bis heute Bestand. Damit, mit dieser Erhöhung zur Rechten als König über alle Könige, hat ein atemberaubendes Programm begonnen. Christus entmachtet nun im Lauf der Zeit alle gottfeindlichen Mächte und stürzt sie von ihren Thron. Wie Paulus einmal an die Korinther geschrieben hat, er muss herrschen, er muss regieren, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind. Solange nämlich, bis er unbestreitbar Herr und König über alles und über alle ist. Das ist das Programm, das ist der Plan Gottes, der begonnen hat, nachdem Jesus sein Leben in den Tod gegeben hat, nachdem er auferstanden ist und die neue Schöpfung begründet hat und erhöht worden ist über alle Mächte dieser Welt. Damit erfüllt sich übrigens, was in einem gewaltigen Psalm vorausgesagt worden ist, Psalm 110. Schon früh hat die Gemeinde die Erfüllung dieses Psalmes in Jesus gesehen. Da lesen wir einen Psalm Davids: Der Herr sprach zu meinem Herrn, und das ist der Messias: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Der Herr hat geschworen und wird es nicht bereuen. Du bist der Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wenn wir also fragen, was Jesu Bestimmung ist, dann erkennen wir, Jesus ist Priesterkönig. Von Gott berufen, Priesterkönig, um die Herrschaft Gottes über alle Welt aufzurichten. So finden wir bei Jesus beides vereint. Er der hohe Priester und der König aller Könige. Das heißt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Da muss ich erklären, wer Melchisedek war. Aber die meisten wissen es sicher. Wir lesen nämlich von ihm im ersten Buch Mose Kapitel 14. Es lohnt sich, diese alten Geschichten zu lesen, um zu merken, wie aktuell sie für uns heute sein können und sind. Wir lesen von ihm dort, als Abraham von einer kriegerischen Auseinandersetzung zurückkam. In Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, von Jerusalem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Er lebte nämlich im rechten Verhältnis zu Gott und den Menschen und handelte auch so. Darum ist er der König der Gerechtigkeit. Darum war er auch ein treuer Zeuge Gottes, übrigens, wie Jesus. Er konnte als Mittler zwischen Gott und den Menschen wirken. Er konnte die verlorene Beziehung der Menschen zu Gott durch seinen Dienst wiederherstellen. Nichts anderes ist die Aufgabe eines Priesters. Wir können es auch wiedergeben als Brückenbauer. Wie sich der römische Kaiser Pontifus Maximus nannte, der größte hohe Priester, Jesus beansprucht diesen Titel für sich. Und es hat sich erwiesen, dass er der wahre König der Gerechtigkeit ist, der wahre Brückenbauer ist. Darum ist Melchisedek ein Vorläufer von Jesus Christus, ein Typ, ein Beispiel des wahrhaftigen, ewigen Hohenpriesters. Durch sein Wirken, durch seine Hingabe am Kreuz, bringt er Gott zu den Menschen und kann uns Menschen wieder zurückführen zu Gott. Und nachdem er sein Werk der Erlösung vollbracht hat, sitzt er nun als Hohepriester zur Rechten Gottes. Darum hat sein Priestertum eine königliche Qualität und eine königliche Macht. Und ist der Anfang der Wiederherstellung aller Dinge zu dem, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Die hat mit dem begonnen, dass er als Priesterkönig zur Rechten Gottes sitzt und wirkt. Aber er braucht diese Macht zugleich mit Liebe. Bei Jesus ist Macht mit Liebe gepaart. Das wird auch deutlich, wenn es nun um unsere Berufung geht, die im Vers 6 uns genannt wird. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ist euch aufgefallen, dass nun auch wir zu einem königlichen Priesterleben berufen worden sind? Wer im Glauben Anschluss an Jesus gefunden hat und nachfolgt, bekommt Anteil an dem Königpriestertum Jesu, der zu Rechten Gottes ist. Seine Nachfolger dürfen und sollen ihren Herrn nun verkörpern, indem sie selbst ein königliches Priesterleben führen. Damit repräsentieren wir den erhöhten Christus bei uns auf der Erde, in unserem Alltag, mitten unter den Menschen. Übrigens, auch dafür gibt es ein Beispiel, nämlich Israel. Gott hat nämlich dieses Volk eigentlich dazu berufen. In 2. Mose 19, Vers 5 und 6 können wir lesen: Werdet ihr nun meine Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde ist mein. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Auch hier also, königliche Priesterschaft. Das sollte Israels Identität sein. Daran lag ihre eigentliche Berufung. Israel sollte seinen Gott oder den Völkern repräsentieren, den Völkern zeigen, wer der wahrhaftige, lebendige Gott ist, damit sie sich abwenden von den Götzen, die sie knechten, und hinkommen zu dem, der frei macht von aller Sklaverei unter seiner guten Herrschaft. Das sollte Israel als treuer Zeuge für die Völker der Welt sein. Und hier finden auch wir unsere Identität. Es heißt hier in Vers 7, Vers 6, ihm, der uns liebt. Damit fängt es an, mit der Liebe, mit seiner Liebe zu uns. Seine Nachfolger sind seine Geliebten. Du, wenn du Jesus nachfolgst, bist ein Geliebter, vorbehaltlos, von Ewigkeit her schon geliebt. Welch ein Rückhalt ist es, zu wissen, vorbehaltlos geliebt zu sein, schon unter Menschen, erst recht das von Jesus, von Gott zu wissen. Bist du dir dessen gewiss, dass die Liebe Jesu dein Rückhalt ist, deine ständig gleichbleibende, treue Liebe? Wir brauchen das für unser Leben und für unsere Aufgaben. Und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat. Die Vergebung unserer Schuld und die damit verbundene Erlösung, die hier hineinspielt. Wenn Gefangene aus einem fremden Land, wohin sie nicht gehören, wo sie versklavt und klein gehalten wurden, zurückkehren, ist das ein Bild für das, was Erlösung meint. So wie das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus in die Freiheit geführt wurde, herausgekauft zu ihrer eigentlichen Bestimmung. So führt Jesus jeden Menschen, der an ihn glaubt, seine ursprünglichen Bestimmung wieder zurück, wieder zu. Wir werden wieder das, wozu wir eigentlich gedacht sind. Wir dürfen frei werden von dem, was uns versklavt, auch von unserem mangelnden Selbstwertgefühl. Wir dürfen unser Haupt erheben, weil wir Erlöste Gottes sind, weil das zählt vor Gott für unser Leben. Aus Sklaven der Sünde und des Bösen sind wir in die Freiheit geführt worden. Paulus sagt, dass wir im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Leben zu herrschen, das heißt nicht andere zu beherrschen, uns unterdrücken. Es heißt, das Böse da zu überwinden, wo es uns angreift, uns nicht davon überwinden zu lassen. Zu Kain hat Gott gesagt, die Sünde lauert vor der Tür, sie will über dich herrschen, du aber herrsche über sie. Lass dich nicht von ihr unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen von dem Bösen, das sich klein machen will, sondern halte stand. So sind wir berufen, als im Leben zu herrschen, dem Bösen zu widerstehen, es zu überwinden, da wo es uns begegnet. Und alle Lebensbereiche unseres Lebens unter die Herrschaft dieses hohen Priesters zu stellen und Verantwortung in unseren Lebensbereichen zu übernehmen. Das ist der Weg, auf dem wir diese Berufung wahrnehmen können. Und das gehört schließlich zu dem, was zum Schluss folgt und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Darum haben wir Anteil an Jesu königlich-priesterlichen Dienst in unserem alltäglichen Leben. Worin besteht nun dieser Dienst? Er geht in zwei Richtungen. Die erste Richtung ist zu Gott, die zweite Richtung ist zu uns Menschen, zu den Menschen. Nämlich Gott zu lieben, ihn anzubeten und ihm zu dienen, ist das entscheidende Merkmal eines Priesters, der Gott zugewandt lebt. So war Israel auch als erlöstes Volk befreit zu einem neuen Dienst, zu dem Dienst, zu dem es Gott erlöst hat. Die Erlösung Gottes schafft ein priesterliches Volk für ihn. Das war bei Israel so und es ist auch bei uns genauso. Wozu hat denn Gott dem Pharao durch Was hat denn Gott dem Pharao durch Mose befehlen lassen? Wozu ist das Volk in erster Linie erlöst? Lasst mein Volk ziehen, dass es mir diene. Das ist die Bestimmung. Aus der Knechtschaft des Bösen heraus, dem wahrhaftigen, lebendigen Gott zu dienen, für ihn da zu sein, ihm zur Verfügung zu stehen. Lasst mein Volk ziehen, dass mir es ein Fest feiere in der Wüste. Da steht vor allem anderen, nicht was sie tun sollen, ein Fest mit Gott in der Wüste zu feiern. Dazu sind wir berufen, das ist priesterliche Bestimmung. Das Fest des Lebens zu haben, Leben aus der Quelle, wie wir gesungen haben. Die Fülle des Lebens zu genießen durch ihn, der gesagt hat, dass er dazu gekommen ist. Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest feiere. Oder es heißt, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott. Genau das können wir auch auf uns übertragen, die wir die Erlösung durch Jesus Christus erfahren haben. Das ist auch genau das, wozu wir berufen sind, vor Gott zu stehen. Vor Gott zu stehen im Gebet. Die Offenbarung, aus der dieser Text stammt, schildert öfter die Gemeinde als Beterin und Lobpreissängerin, die vor dem Thron Gottes steht. Das ist unsere heilige Berufung als königliche Priesterschaft, vor unserem König zu stehen. Und das Gebet, der Lobpreis und die Anbetung der Beter im Himmel bei Gott nimmt Einfluss auf das Geschick dieser Welt. Es verändert sich das Geschehen dieser Welt durch diesen Lobpreis der Gemeinde. Weil die Macht Gottes groß gemacht wird und Gott eingreifen kann, handeln kann im Leben Einzelner, im Leben der Völker. Die andere Richtung, in die der königlich-priesterliche Dienst zielt, ist, dass wir den Menschen zugewandt leben. Also nicht uns irgendwie abwenden, weltabgewandt, sondern uns zugleich den Menschen zuwenden, Gottes treue Zeuge zu sein. Als priesterliches Volk sollte Israel damals schon Gott zu den Völkern und die Völker zu Gott bringen. Gott zu kennen und anderen Nationen den Weg zu Gott in Zion zu zeigen, das war ihre Aufgabe. Alle Völker sollten den Gott Israels kennenlernen und im Tempel anbeten. Jesus hat den Tempel einmal ein Bethaus für die Völker genannt. Also auch da ist unsere Aufgabe, Brückenbauer zu sein, unseren Platz mitten unter den Menschen zu suchen und zu finden. Dass wir als königliche Priesterschaft berufen sind, dass wir unseren Platz einzunehmen, den Gott mit den Plänen für diese Welt hat, dass wir unsere Aufgabe daran erkennen, dass er durch uns diese Wiederherstellung voranbringen will. Zentrum des Lichtes und der Offenbarung Gottes zu sein. In der lebendigen Verbindung mit dem Thron Gottes zu unserem königlichen hohen Priester zu leben, aus seinen Kräften, aus seiner Liebe. Mit ihren Gebeten, auch in der Fürbitte, steht die Gemeinde verantwortlich in der Geschichte für die Welt. Das ist unser Auftrag, mitten in der Welt für die Menschen zu beten, dass Gottes Einfluss sich mehrt und ihr Herz erwärmt wird und erreicht wird. Dazu gehört das Gebet für die Obrigkeit, damit sie ihre gottgegebene Verantwortung erkennt und wahrnimmt, dass sie das tun kann. Dazu zu beten sind wir berufen im Reich Gottes. Dass doch auf diese Weise die Maßstäbe Gottes zur Geltung kommen. Und das geschieht, was er will, dass Obrigkeiten da sind, Regierungen, die unbestechlich sind, unparteiisch sind, die sich nicht von fremden Interessen leiten lassen, sondern von denen, was Gott ehrt und was den Menschen dient. Dafür zu beten, ist eine vornehme Aufgabe der Gemeinde in dieser Welt, weil das Reich Gottes damit gefördert wird. Und da überall, wo Unrecht geschieht, wo das Bild Gottes im Menschen gestört oder geschadet wird, wo Menschen verfolgt werden, wo sie gequält werden, aber auch dort, wo sie verachtet werden, weil sie Ausländer sind, zum Beispiel. Überall da, wo Menschen Unrecht geschieht, weil sie missachtet werden und misshandelt werden, da hat die Gemeinde Gottes in dieser Welt die Aufgabe, ihr Wort zu erheben, nicht zu schweigen, sondern aufzustehen und zu beten. Zu beten, dass Gott Einheit gebietet und wo es möglich ist, auch zu helfen, dazu beizutragen, dass Unrecht überwunden wird. Königliche Priesterschaft. Wir teilen das Königtum Jesu, nämlich das Königtum der Liebe. Letztlich ist es entscheidend, dass seine Liebe in uns lebt und uns bewegt. Das ist die Macht, die mehr verändern kann als alle Heere dieser Welt. Welcher Kontrast zu dem, wenn im Namen der Religion tödliche Gewalt geübt wird, wie wir das in unseren Tagen erleben. Welch ein Kontrast zu diesen dämonischen Kräften, die da wirken, ist der Auftrag der Gemeinde, die königliche Priesterschaft in seiner Liebe weiterzugeben, die Macht der Liebe wirken zu lassen. Lasst uns also im Namen Jesu den Menschen die gute Nachricht vom Reich Gottes bringen, dabei, dass Gott sein Werk in dieser Welt hat und dass sie eingeladen sind, mit dazu beizutragen, Teilhaber zu sein, wenn Gottes Reich kommt. Amen.